Unser heutiger Gast ist der erfahrene M&A-Berater aus unserem Team, Maximilian Limburg.
Aber mich fasziniert natürlich die Verantwortung, ein Lebenswerk eines Unternehmers in gute neue Hände zu übergeben.
Er weiß genau, wie es sich anfühlt, auf der anderen Seite des Tisches zu sitzen. Er hat jahrelang als Director of Operations die Prozesse in einem 160-Mann-Betrieb gesteuert und weiß als IT-Gründer, was ein Unternehmen wirklich wertvoll macht. Heute nutzt er dieses Wissen, um Exits strategisch zum Erfolg zu führen.
Wenn ich den Eindruck habe, dass gewisse Themen in Unternehmen beschönigt werden, ignoriert werden, bin ich grundsätzlich sehr vorsichtig. In erster Linie muss eine Sympathie stimmen. Sympathie im Sinne von eine gewisse Vertrauensbasis ist wichtig. Denn nur so schaffen wir dann auch einen sinnvollen Verkaufsprozess. Aber das größte Learning, würde ich sagen, ist.
Willkommen beim M&A Expert Podcast. Wir vereinen die Kompetenz von über 20 spezialisierten Partnern. Ein umgesetztes Transaktionsvolumen in neunstelliger Höhe und die Markttiefe aus über 200 erfolgreichen Transaktionen sowie zahlreichen aktiven Mandaten. Wir machen Erfolg messbar und steuern den Mittelstand sicher zum perfekten Exit. Professionell, diskret und ergebnisorientiert.
Ich begrüße euch zu dieser neuen Folge unseres Podcasts Chefsessel frei. Ich begrüße heute einen ganz besonderen Gast, den Max Limburg, der jetzt seit kurzer Zeit auch in München lebt. Max, wie geht's dir?
Ja, sehr gut, Markus. Vielen Dank. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich hoffe, dir auch.
Okay. Max, als erstes würde mich mal interessieren, du bist ja seit jetzt anderthalb Jahren ungefähr bei uns. Wie ist es dazu gekommen und was ist in deiner beruflichen Laufbahn schiefgegangen, dass du jetzt bei M&A Expert bist?
Einiges, Markus. Sonst hätten wir ja nicht zusammengefunden. Nein, Blödsinn. Ich fange mal vorne an. Also ich glaube, gerade in unserer oder in meiner beruflichen Laufbahn waren die letzten beiden Stationen ganz entscheidend für mich und auch meine Orientierung und auch die Entscheidung für mich, dann den Weg zu M&A Expert zu finden. Also ich war selbst seinerzeit unternehmerisch tätig und habe da schon ein bisschen Luft schnuppern können, was bedeutet das, ein eigenes Unternehmen aufzubauen mit meinen damaligen Mitgesellschaftern und aber auch, was heißt es dann, Geschäftsanteile wieder zu veräußern, genau in diesem Zusammenhang. Der zweite Schritt oder die zweite Station im Anschluss war eine Position als leitender Angestellter in einem Unternehmen mit am Ende dann auch 200 Mitarbeitenden. Da hatte ich eine für mich damals ganz, ganz spannende Aufgabe. Da durfte ich eine, ich nenne es mal, ambitionierte Wachstumsstrategie, so würde ich es auch heute beziffern, auch rückwirkend, begleiten als operativer Verantwortlicher und oder Verantwortlicher als Leiter für den Operations-Bereich, so ist es richtig. Was für mich ganz, ganz spannend war und was mich dann auch irgendwann vor die Herausforderung gestellt hat, möchtest du jetzt so weitermachen in der Branche seinerzeit, war das die IT-Dienstleistungsbranche, so würde ich es als Überbegriff titulieren. Oder kehrst du ein Stück weit wieder zurück nach zu deinem Schwerpunkt der Betriebswirtschaft? Denn das war der Hintergrund oder der Schwerpunkt, der mich auch immer auch in diesen beiden Rollen begleitet hat. Und irgendwann war der Tag dann gekommen, wo ich mich entschieden habe, mich dann wirklich nochmal umzuorientieren und bin, wie der Zufall es will, über eine Online-Anzeige, glaube ich, eine Online-Werbung von M&A Expert gestoßen. Und da warst du als Ansprechpartner genannt und genau da habe ich diesen Fehler gemacht und habe Kontakt aufgenommen. Und Fehler ist Quatsch, war natürlich Spaß an der Stelle. Ich habe den Kontakt zu dir aufgenommen und dann waren wir zunächst in einem virtuellen Kennenlerngespräch, wenn ich mich richtig erinnere. Und seitdem bist du mich auch nicht mehr losgeworden.
Ja, das stimmt. Aber das ist auch eine ganz gute Geschichte gewesen. Ich kann mich noch daran erinnern, du warst sehr zielstrebig von Anfang an und wusstest eigentlich immer ganz genau, was du wolltest. Ist das so ein grundsätzlicher Wesenszug, den du hast?
Ja, das würde ich schon bestätigen. Also ich finde das ganz schön, dass du das ansprichst. Oftmals ist es ja so, dass das Selbstbild und das Fremdbild nicht 100% deckungsgleich ist. Es ist zumindest das, was ich auch verkörpern möchte und wofür ich auch stehen möchte. Deshalb freue ich mich da umso mehr um dein Feedback, dass das offensichtlich auch nach außen erkennbar ist. Und ja, damit würde ich mich absolut identifizieren, ganz klar. Und das war auch von Beginn an so, dass mein Ziel auch war, in den Partnerkreis einzutreten und Partner bei M&A Expert zu werden. Und ja, wie gesagt, freue ich mich umso mehr, dass das von vornherein spürbar.
Ja, das ist es wirklich. Und diese Entscheidung, zur MDR Expert zu gehen, also nochmal in ein ganz anderes Arbeitsumfeld, in eine ganz andere Branche, war das rückblickend für dich die richtige Entscheidung?
Das war definitiv die richtige Entscheidung. Also sowohl zur M&A Expert zu gehen, als auch nochmal in der Branche eben die Veränderung herbeizuführen. Ich fühle mich in beiden Konstellationen pudelwohl. Also sowohl in der Tätigkeit im Marktumfeld, in der Branche, als auch in der Zusammenarbeit mit euch und auch im Partnerkreis.
Gibt es irgendetwas, was dich ganz besonders fasziniert im Umgang mit Unternehmern, die beispielsweise ihr Unternehmen verkaufen wollen, weil keine familieninterne Nachfolge möglich ist? Gibt es da etwas, was dich so ein bisschen kickt oder was du besonders findest?
Ja, also kickt oder besonders findet, weiß ich nicht. Was mich fasziniert und noch motiviert, ist ganz klar auch die Verantwortung, die damit einhergeht. Also ich sehe unseren Job ein Stück weit als Grundlage, die irgendwo auf Verantwortung basiert, dem Unternehmer und dem Mandanten gegenüber. Natürlich aber auch eine ausgeprägten strategischen und fachlichen Komponente. Vor allem aber auch ein Stück weit emotionale Intelligenz und Psychologie, die auf unsere Zusammenarbeit mit einem Mandanten dann prägt. Je nach Phase ist das unterschiedlich in der Gewichtung. Aber mich fasziniert natürlich die Verantwortung, ein Lebenswerk eines Unternehmers, denn das ist es meistens in dem Marktumfeld, in dem wir uns bewegen, also kleine und mittelständische Unternehmen in die Nachfolge zu begleiten, bedeutet in dem Zusammenhang eben auch die Verantwortung dafür zu übernehmen, ein Lebenswerk eines Unternehmers in im bestmöglichen Fall gute neue Hände zu übergeben. Gut im Sinne von vernünftigen Fortführungsabsichten, die dann auch die Arbeitsplätze sicherstellen und im besten Fall auch die Weiterentwicklung des Unternehmens dann irgendwo gewährleisten. Neben den fachlichen Komponenten und neben auch der emotionalen Intelligenz, die je nach Phase in so einem Prozess mehr oder weniger gefragt ist in der Zusammenarbeit mit unseren Mandanten.
Ja, war dir das von vornherein klar, dass dieser emotionale Faktor auch so groß ist? Oder war das eher so, dass dich das überrascht hat?
Es war mir so in dem Ausmaß auf gar keinen Fall klar. Also das wäre gelogen. Ich sehe mich selber noch in der Situation, genau da reinzuwachsen, um ehrlich zu sein. Also ich bin schon grundsätzlich für einen empathischen Menschen, aber mit jeder individuellen, emotionalen Situation dann konform umzugehen. Ich glaube, da gehört ganz viel Erfahrung zu, die es jetzt auch zu sammeln gilt. Das muss man so sagen. Und es war mir von vornherein so in dem Ausmaß nicht klar. Also gerade wenn man auch mit einem Mandanten in einem Prozess zusammenarbeitet, wo dann auch bis kurz vor der Ziellinie alles relativ sachlich und rational gesteuert abläuft, auch die Zusammenarbeit recht rational gestaltet ist und dann, sobald es dann greifbar wird, also ein Notartermin und ein Kaufvertrag in der Gestaltung gerade thematisiert werden, sodass der Mandant dann auch sich damit auseinandersetzt, was passiert denn, wenn ich nicht wie die letzten 45 Jahre bald nicht mehr ins Unternehmen fahren kann und dass sogar Tränen fließen in einer Situation oder auch von einem Mandanten, wo man das nicht so unbedingt erwartet im Vorfeld, nein, das hätte ich nicht erwartet, dass das gar keine Seltenheit ist. Nee.
Und was war dein größtes Learning in dieser Zeit? Also waren das betriebswirtschaftliche Dinge oder war das eher so dieser psychologische Effekt oder war es einfach das Learning, dass man in diesen Markt erstmal reinkommen muss und auch ganz viel, sage ich mal, Erfahrung erstmal sammeln muss und die du ja auch schon in deinen Mandanten oder Mandaten gesammelt hast. Du hast auch schon Unternehmen verkaufen können, bist also auch den gesamten Prozess schon durchgegangen und hast das erfolgreich abgeschlossen. Und da muss ich wirklich sagen, das ist eine sehr, sehr gute Leistung gewesen.
Also erstmal vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank. Du fragtest ursprünglich, glaube ich, nach dem größten Learning in diesem Prozess oder jetzt seit den 1,5 Jahren. Ich glaube, das allergrößte Learning, das ist natürlich viel Zahl von Learnings und auch Themen, in denen ich mich jetzt irgendwo noch weiterentwickeln möchte, da auch eine Grundlage für sehe. Aber das größte Learning, würde ich sagen, das ist schon eher emotionaler Natur, sowohl bei mir als auch beim Mandanten. Und zwar bin ich grundsätzlich in meiner Persönlichkeitsstruktur ein chronisch ungeduldiger Mensch. Du sagtest eben sehr zielstrebig. Die Kehrseite der Medaille ist die Ungeduld, die ich da mitbringe. Und das ist etwas, das war schon ein sehr großes Learning, dass es oftmals besser ist, intelligenter, besser fürs Ergebnis unserer Mandanten, oftmals einen Schritt zurückzugehen, etwas Tempo rauszunehmen aus dem Prozess, möglicherweise nicht sofort auch, wenn man beispielsweise schon die Bedingungen für einen Verkauf erreicht hat, in Form eines Angebots, eines Kaufinteressenten, nicht sofort zuzuschlagen, sondern bewusst nochmal etwas Zeit einzuplanen, ein Monat, 2 Monate, 3 Monate Marktansprache, um einen sinnvollen Angebotsvergleich zu haben, ein sinnvolles, strukturiertes Bieterverfahren auf die Beine zu stellen, um eben einfach das bestmögliche Ergebnis für unsere Mandanten rauszuholen. Und wenn ich als Berater da schon eine gewisse Ungeduld mitbringe, dann muss ich stark an mir arbeiten, genau diese Geduld, die dann erforderlich ist für ein bestmögliches Ergebnis, auf meine Mandanten darzulegen. Und das war schon ein sehr großes Learning für mich, dass es oft entscheidend ist, nicht Vollgas zu geben, sondern vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal etwas tempobewusst rauszuholen.
Als M&A-Berater ist man ja prinzipiell immer eher bemüht, ein Mandat relativ schnell auch abzuschließen, weil natürlich auch beim Mandanten die Erwartung vorhanden ist, dass das alles kein Problem ist und relativ schnell geht. Und wir haben ja erleben müssen in den letzten 2 Jahren, dass die Länge der Mandate durchschnittlich auch angewachsen ist. Also da gibt es auch statistische Erhebungen darüber. Wir hatten bis 2023 so ungefähr 12 Monate und jetzt liegen wir schon bei 15 Monaten durchschnittliche Mandatslaufzeit. Und wenn man ungeduldiger Mensch ist, so wie du sagst, dann ist das eine lange Zeit, ne?
Ja, absolut. Du sagst es, das ist eine lange Zeit. Und ich bin gedanklich auch noch auf dem Horizont 9 bis 12 Monate. Das ist auch das, was ich in der Regel so bewerte für mich oder wie ich einen Prozess aufplane. Du hast aber natürlich vollkommen recht. Also nicht nur statistisch betrachtet, sondern auch genau das ist es, was wir im Markt auch erleben. Die Laufzeit verlängert sich tendenziell in Richtung 15 Monate. In unserem Marktumfeld. Da muss ich dir recht geben. Und ja, das wird schon mal lang.
Sind die Unternehmer auch immer ungeduldig oder eher geduldig in so einer Zusammenarbeit?
Das kommt noch dazu. Tendenziell treffen sich da 2 ungeduldige Menschen. Das heißt, also ich mache auch die Erfahrung, dass ein Unternehmer tendenziell ungeduldig ist, wenn es um einen Zeithorizont von, ich sage jetzt mal, ein Fenster zwischen 9 und 15 Monaten geht, wo wir uns heute bewegen, tendenziell eher in Richtung 15 als 9. Weil sie meiner Erfahrung nachher auch einfach nicht die fundierte Einschätzung dafür haben, wie zeitlich umfangreich ist denn so ein strukturierter M&A-Prozess. Müssen sie ja auch nicht. Das ist ein Stück weit auch unsere Daseinsberechtigung, aber da sehe ich oft die Diskrepanz und auch emotional und fachlich vielleicht ein Unternehmer keine 100% passgenaue Einschätzung dafür, wie lange man so einen Prozess einfach aufsetzen sollte, auch um, wie gesagt, so ein bestmögliches Ergebnis in Form eines Angebotsvergleichs, in Form eines kontrollierten und vernünftigen Bieterverfahrens auf die Beine zu stellen, mit dem Ziel eben das bestmögliche Angebot für den Unternehmer rauszuholen.
In der Regel haben wir es heute ja mit dem Problem zu tun, dass die Finanzierung immer etwas mehr Zeit benötigt, als es noch vor einigen Jahren war. Es gibt aber auch einen zweiten Faktor aus meiner Sicht. Viele Unternehmer sind nicht immer optimal vorbereitet, was ihre Unterlagen für ihr Unternehmen oder ihre Insights sind, die man nach außen geben möchte. Und triffst du immer auf optimal vorbereitete Unternehmer oder stolpern die mehr oder weniger in den M&A-Prozess?
Also schön wär's, wenn wir immer auf die perfekt vorbereiteten Unternehmer treffen würden, beantwortet natürlich auch schon die Frage, nein, in den seltensten Fällen. Die Gründe sind auch vielschichtig. Also ich glaube, dass ein Großteil der Unternehmer auch kein wirkliches Handbuch für sich an der Hand hat, um selber die Vorkehrungen für die bestmögliche Vorbereitung treffen zu können. Das ist das eine. Zum anderen ist es aus meiner Sicht oft so, dass der Verkaufswunsch vor der Vorbereitung entsteht und dann wieder das Thema Ungeduld oder aber auch einfach ein anderer Weg eingeschlagen wird, um diesen Verkauf einzuleiten. Ich finde das nicht pauschal schlecht. Im Gegenteil, ich bin der festen Überzeugung, dass man frühzeitig, auch schon zu Beginn einer Vorbereitung, uns als professionelle Unterstützung und als M&A-Berater involvieren sollte, um genau dieses Handbuch nicht selbst zu erfinden müssen oder nach bestem Wissen und Gewissen auf die Beine zu stellen, sondern frühzeitig schon in eine Zusammenarbeit zu gehen, die genau darauf abzielt, einen M&A-Prozess bestmöglich strukturiert einzuleiten. Deshalb finde ich das nicht pauschal falsch, im Gegenteil. Aber es ist eben notwendiges Übel, genau diese vorbereitenden Maßnahmen zu treffen. Auch das können eine Vielzahl von Stellschrauben sein, die mehr oder weniger gedreht werden müssen. Bedeutet, oftmals finden wir Szenarien vor, wo die Abhängigkeit vom Unternehmer, vom Inhaber einfach wahnsinnig hoch ist, sodass eben in einer Zeit nach Übergabe erst einmal gewisse Themen brach liegen. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, der Unternehmer, der vor mir sitzt und ganz stolz berichtet, dass er der beste Vertriebsmitarbeiter, der beste Sachbearbeiter in der Buchhaltung auch noch alles kontrolliert und aber auch noch die beste Marketingkraft ist, den muss ich dann regelmäßig enttäuschen, denn genau das ist etwas, wo ein Käufer eben mit einer Einschätzung herangeht, dass er kalkulatorisch 4 Fachkräfte einstellen muss für eine Zeit, nachdem der Unternehmer mal ausscheidet. Und das sind so typische Szenarien, wo eben die Vorbereitung oft nicht ausreichend getroffen ist. Was aber überhaupt nicht schlimm ist, denn genau da können wir ansetzen.
Man kann also sagen, wenn ich dich richtig verstanden habe, das Hauptübel bei einem Unternehmensverkauf ist im Grunde genommen ein Unternehmen, das ohne den Unternehmer nicht funktioniert. Und da muss man dann halt Strukturen schaffen, zweite Führungsebene, Aufgaben anders verteilen. Und vielen Unternehmern wird dann erst klar, dass ein Unternehmen im Grunde genommen ein Asset ist, das ohne den Unternehmer funktionieren muss.
Absolut. Und das war nur ein Beispiel einer mangelnden Vorbereitung beispielsweise oder aber auch typischen Szenarien, die wir antreffen, wo es darum geht, erst einmal Strukturen zu schaffen und eine gewisse Grundlage herbeizuführen. Ein anderes Thema kann wirklich ein sehr harter Fakt sein in Form von einem Verschuldungsgrad in Unternehmen oder gewissen Bilanzpositionen, wo es vorher eben darum geht, das Unternehmen besser darstellend stehen zu lassen, bevor man eben in eine Marktansprache geht. Ein weiteres Beispiel kann sein, wie du schon angesprochen hast, aber auch eine Finanzierungsstruktur in dem Zusammenhang, die man sich nochmal genauer anschauen muss, bevor man eben in so eine Marktansprache geht. Es gibt eine Vielzahl von Szenarien, die uns im Alltag begegnet, was ja, unseren Job nicht weniger spannend macht, aber eben auch zeigt, wie viel Handlungsbedarf ist, auch im Vorfeld.
Wenn du mit Unternehmern den Verkaufsprozess startest, was ist dann da so die häufigste Frage, die am Anfang auf dich zukommt?
Ja, die häufigste Frage ist, gibt es überhaupt Unternehmer, gibt es überhaupt Käufer für mein Unternehmen? Oftmals ist die Frage, wie lange dauert es, bis wir Angebote auf dem Tisch haben? Also die Zeiteinschätzung, darauf zielen viele Fragen gerade zu Beginn des Prozesses ab. Genauso aber finden wir den passenden Käufer, gibt es wirklich den passenden Käufer für mein Unternehmen? Ich weiß auch nicht, wo da oftmals diese Verunsicherung herkommt. Natürlich gibt es die in den meisten Fällen. Die muss man ausfindig machen und die muss man strukturiert durch den Prozess führen. Ich sehe da eher die Herausforderung als im Grundsatz, ob es da Potenzial gibt oder nicht. Oftmals. Natürlich muss man das individuell bewerten.
Ich glaube, das ist auch so grundsätzlich die Frage für jeden Unternehmer. Wer kauft sich denn Arbeit? Wer bezahlt denn noch Geld dafür, wenn er sich ein Unternehmen anschafft? Viele Unternehmer sind ja auch nie auf der Käuferseite und einmal im Leben dann auf der Verkäuferseite. Das heißt, dieser ganze M&A-Prozess, der Prozess des Verkaufs seines Unternehmens, den macht er im Grunde genommen, wenn alles gut läuft, einmal mit und hat natürlich keine Erfahrung, was das betrifft. Also das ist eben so ein Punkt, wo ich sage, das ist auch ein Grund, der viele zögern lässt. Ja, also dass man kein Vertrauen hat in den Markt, dass es wirklich Kaufinteressenten gibt. Was ist denn für dich so der beste Moment, wann sollte man als Unternehmer ernsthaft über den Verkauf seines Unternehmens nachdenken?
Also spätestens dann, wenn die eigene Leidenschaft im Unternehmen oder am Unternehmen nachlässt, oder aber, ich sag mal, aufgrund von vielleicht auch vorangeschrittenen Alters Investitionen gescheut werden, wirklich signifikante Entscheidungen mit Veränderungen in der Konsequenz zu treffen. Aller spätestens dann ist definitiv die Zeit gekommen, um das Unternehmen in andere Hände zu übergeben, wo genau dieses Voranschreiten und die Entwicklung weiter vorangetrieben werden kann. Das zweifelsfrei. Ansonsten gibt es mit Sicherheit nach Lehrhof durchaus den perfekten Zeitpunkt, wo sowohl Wettbewerb im Markt, also die externen Faktoren gerade dafür sprechen, als auch das Unternehmen aus bilanzpolitischer Sicht bestmöglich vorbereitet ist. Ich sehe es aber immer noch auch als zweischneidiges Schwert. Was ich damit meine, ist, dass ich auch oft vor potenziellen Mandanten sitze und Unternehmern, die genau diese vorbereitenden Maßnahmen bis zum perfekten Zeitpunkt dann selber noch treffen möchten, es aber nie zu diesem perfekten Zeitpunkt kommt aus diversen Gründen, weil eben externe Faktoren mit einspielen, weil intern Herausforderungen entstehen, die vorher nicht abgeschätzt wurden. Und auf dem Weg dahin vor allem sehr, sehr viele Gelegenheiten und Chancen verpasst werden. Deshalb bin ich ein großer Freund davon, auf den großen einen Moment hinzuarbeiten, der dann wirklich an diesem Tag ist der perfekte Zeitpunkt erreicht, um auf dem Weg dahin Gelegenheiten liegen zu lassen. Aber sicherlich sollte eben ein gewisses Grundgerüst der Vorbereitung getroffen sein und spätestens, wenn eben die Entscheidungen nicht mehr so getroffen werden oder ein gewisses Alter erreicht ist, dass ein Drive im Unternehmen eben so nicht mehr stattfinden kann, spätestens dann muss die Übergabe eingeleitet werden.
Also zögern und zaudern hilft nicht weiter. Ich denke mal, die Entschlossenheit zum Verkauf, die sollte vorhanden sein, ja. Aber im Grunde genommen, wenn man einen solchen Verkaufsprozess startet, dann weiß man nie, was am Ende wirklich dabei herauskommt. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo viele zögern. Und die Entschlossenheit, die ist, wenn es einem gut geht im Unternehmen, eben auch nicht so groß, als wenn es einem nicht so gut geht. Also wenn man dann das Gefühl hat, oh, die Rezession kommt und die Zinsen steigen und alles wird schwieriger. Und dann die Entscheidung zu treffen, zu verkaufen, ja, das machen doch wohl viele, aber dann ist eben nicht der optimale Zeitpunkt. Ne? Dem Unternehmen muss es gut gehen. Ja.
Da stimme ich dir uneingeschränkt zu. Es ist pauschal betrachtet immer sinnvoller, aus einer starken Position heraus zu veräußern, als aus der Not heraus oder im schlimmsten Fall ein konkretes Beispiel zu machen, sich dann damit zu beschäftigen, wenn bereits die Bank oder ähnliche externe Institutionen Druck machen.
Was hältst du von der Aussage, ich muss ja nicht verkaufen? Hast du die schon mal gehört?
Ist doch großartig, Markus. Genau das ist doch die richtige Voraussetzung, um in eine Marktansprache zu gehen. Denn wenn du das müsstest, Markus, dann wär's zu spät. Mhm. Bedeutet, dann haben wir nicht mehr die bestmögliche Grundlage, um dann auch sinnvolle Konditionen und Modalitäten dann einfach zu erreichen.
Ist dir da schon mal begegnet, dass man den Verkauf des Unternehmens irgendwie auch damit in Verbindung bringt, dass man sagt, verkaufen wird man ja erst dann, wenn es einem nicht so gut geht?
Ja, ist mir schon so oder so ähnlich begegnet, absolut. Wo wir dann auch ganz klar aufzeigen, und da sehe ich auch unsere Verantwortung und Pflicht, dem Unternehmer aufzuzeigen, dass es genau dann tendenziell ein holpriger Prozess wird und die Chancen auf eine sinnvolle Veräußerung dadurch einfach minimiert sind in so einer Situation. Bedeutet, dass es immer mit höheren Chancen und auch mit einer höheren Kaufpreiserwartung auch verbunden ist, aus, wie gesagt, der starken Position heraus den Veräußerungsprozess anzustoßen.
Das heißt, es gibt Voraussetzungen, für uns Voraussetzungen, damit wir auch ein Mandat annehmen können. Vielleicht könntest du es mal ganz kurz skizzieren, was ist für dich persönlich, weil du betreust ja diese Mandate auch bis hin zum Verkauf. Was ist für dich persönlich was sind da die Voraussetzungen, damit du sagst, ja, das kriege ich hin, das können wir umsetzen, um ein Mandat anzunehmen?
Ja, also in erster Linie muss auch in gewisser Weise eine Sympathie stimmen. Sympathie im Sinne von eine gewisse Vertrauensbasis ist Pflicht. Eine Vertrauensbasis zwischen mir als Berater und dem Unternehmer. Wenn ich den Eindruck habe, dass gewisse Themen im Unternehmen oder aber auch Baustellen im Unternehmen geschönigt werden, ignoriert werden, nicht angesprochen werden, dann bin ich grundsätzlich sehr vorsichtig, wenn ich nicht den Eindruck habe, dass mir gegenüber 100% offenes und ehrliches Vertrauensverhältnis herrscht. Denn nur so schaffen wir dann auch einen sinnvollen Verkaufsprozess und auch unser gemeinsames Ziel, den Verkauf des Unternehmens zum bestmöglichen Preis am Ende des Tages. Das ist anders nicht möglich. Spätestens in einer Due Diligence Prüfung würde einem Interessenten das Ganze auffallen und spätestens dann muss darüber gesprochen werden. Deshalb ist es viel sinnvoller, vorab offen mit solchen Themen umzugehen. Das ist ein Grund, warum ich auch ein Mandat ablehnen würde. Es gibt aber diverse weitere Gründe, die dazu führen, dass wir ein Mandat nicht betreuen können. Ich habe eben schon Themen angesprochen, wie ein hoher Verschuldungsgrad im Unternehmen, der vielleicht so hoch ist, dass ein sinnvoller Verkauf mit dem Ergebnis einfach auch nichts bringen würde, oder ich sag mal, ein Kaufpreis nicht erreicht werden kann, der diese Verbindlichkeitsstruktur trägt. Was auch ein Thema ist, was uns auch gar nicht so selten begegnet, dass der Unternehmer unrealistische Kaufpreisvorstellungen hat und unrealistische Vorstellungen an den Prozess. Das heißt, die Unternehmensbewertung auf viel zu hoch begriffen ist und eben nicht das widerspiegelt, wo wir gerade sehen, was der Markt auch hergibt. Und auch dann, wenn die Diskrepanz zu groß ist, dann müssen wir das Mandat auch ablehnen. Denn wir haben nichts von geplanter Enttäuschung. Das ist etwas, was mir keinen Spaß macht und unseren Mandanten am Ende des Tages auch nicht. Und das ist etwas, was wir im Vorfeld schon ablehnen würden.
Ja, du hast eben gesagt, geplante Enttäuschung, das finde ich sehr interessant. Das ist ein schönes Wortspiel. Das heißt, wir brauchen auf der einen Seite eine Entschlossenheit zum Verkauf. Wir brauchen einen Unternehmer, der wirklich auch das Ganze durchziehen will. Und wir brauchen auch die Voraussetzungen, das heißt, die Veräußerbarkeit des Unternehmens muss gegeben sein. Wenn einer von diesen beiden Faktoren nicht gegeben ist, dann wird es schwierig.
Absolut, du hast jetzt zweimal die Entschlossenheit zum Verkauf angesprochen. Ich sehe das genauso. Ich sehe das auch als Grundvoraussetzung, um überhaupt in ein qualifiziertes, vertrauliches Erstgespräch zu gehen. Also ich unterstelle mal, dass die gegeben ist, was natürlich nicht 100% richtig ist, denn wir finden uns regelmäßig auch in vertraulichen Gesprächen wieder, wo am Ende des Tages sich einfach herausstellt, dass der Unternehmer daran Interesse hat, mal einen Wasserstand am Markt einzuholen. Unter Umständen kann man das durchaus machen. Auf solche Schandtaten lasse ich mich unter Bedingungen oder unter speziellen Gegebenheiten auch ein. Das ist aber nicht der Fokus, ganz klar. Das heißt, ich unterstelle grundsätzlich, dass eine gewisse Entschlossenheit zum Verkauf da ist, die mir persönlich ausreicht, um zu sagen, ich nehme das Mandat an. Aber du hast natürlich recht, die ist nicht immer gegeben und auch das wäre ein Ausschluss.
Wir stehen ja vor einer Situation, wo unheimlich viele Unternehmer in einer Alterskohorte sind, sage ich mal, in der sie schon eigentlich über 50 sind oder teilweise über 60 oder über 70. Es gibt ja eine Statistik, die ich heute gelesen habe, dass 40% der Unternehmer in Deutschland über 55 Jahre alt sind. Und das bedeutet, wir haben eine absolute Nachfolgeproblematik, die gelöst werden muss. Es hängen ja ganz viele Arbeitsplätze dran, es hängen Ausbildungsplätze dran. Wie beurteilst du die Nachfolgeproblematik? Du bist jetzt schon lange Zeit dabei, du hast schon viele Erfahrungen sammeln können. Ist jedem Unternehmer das wirklich bewusst?
Nein, absolut nicht. Ich kann das untermauern. Ich habe eine ähnliche Statistik dazu gelesen, die auch zeigt, dass jedes vierte Unternehmen nach Ausscheiden des Inhabers die Stilllegung droht. Und genau das untermauert aus meiner Sicht diese Problematik und das untermauert vor allem auch, dass Stand heute nicht jedem Unternehmer bewusst ist, welche Herausforderungen auf ihn zukommen und welchen Plan B es möglicherweise auch in einem strukturierten Verkaufsprozess gibt. Also um deine dein Punkt da nochmal aufzugreifen. Ja, da sind deutlich zu viele Nachfolgen, die anstehen. Aber wir haben auch den Käufermarkt aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht steigt die Anzahl potenzieller Käufer. Ich habe natürlich keine Einschätzung darüber, wie qualifiziert die am Ende des Tages sind. Und auch da muss man die Spreu vom Weizen trennen. Das ist ganz entscheidend. Aber es zeigt, dass potenziell mehrere Übergaben, dann mehr Übergaben als Stand heute zur Ist-Aufnahme dieser Herausforderung sind mehr Übergaben möglich aufgrund der Gegebenheiten am Markt. Wir haben, wie gesagt, mehr Übergaben, die anstehen, mehr Nachfolgen. Wir haben aber auch mehr Käufer auf der anderen Seite, die potenziell bereit sind, ein solches Unternehmen zu übernehmen. Ich glaube, da sind wir in der Mitte gefragt in dem Marktumfeld und in der Marktentwicklung, die hier passiert und die auf uns zukommt. Und ich freue mich auf neue spannende Mandate und neue spannende Kaufinteressenten, die da auf uns zukommen. Bin mir aber natürlich vollkommen bewusst, vor welcher Herausforderung wir jetzt kurzfristig stehen. Ja.
Also das sehe ich genauso wie du, Max. Wir haben heute einen Markt, in dem relativ viele professionelle Käufer unterwegs sind, hauptsächlich Strategen, würde ich sagen, auf die wir treffen. Bei größeren Unternehmen, die wir betreuen, auch mal der eine oder andere Investor. Aber wir haben es mit starken Käufern zu tun, die auch genau wissen, was sie wollen. Das heißt, Angst vor dem Verkaufsprozess, würdest du auch unterstreichen, muss man nicht haben.
Nein, muss man nicht haben. Und das ist auch eine, vielleicht gedanklich und emotional eine Hürde, die ganz einfach zu nehmen ist. Professionelle Unterstützung vor allem ganz einfach zu nehmen ist. Davon muss man keine Angst haben, davon muss man sich nicht scheuen. Wichtig ist, die Vertraulichkeit und die Diskretion zu wahren, um einfach auch nachhaltig keinen Schaden anzurichten. Aber das sind ja oft die Risiken, die uns begegnen und die Ängste, die uns begegnen. Dann kennt der Wettbewerb und der Markt und möglicherweise meine Belegschaft meine Idee, das Unternehmen zu verkaufen. Nein, wir würden natürlich auch kein Schild mit zu verkaufen auf den Parkplatz stellen, denn dann wäre genau das gegeben und das wäre ja kontraproduktiv. In nahezu jedem Fall wäre das kontraproduktiv. Aber es sind oftmals so die Risiken, die uns dann auch begegnen. In meinen Augen sind es aber eher Vorwände als wirklich fundierte Einwände, denn diese Hürden lassen sich nehmen.
Die Wahrung der Vertraulichkeit ist ja für den Unternehmer ohne einen Berater fast nicht umsetzbar. Das heißt, die Existenzberechtigung, die du als M&A-Berater hast, ist auf der einen Seite die Wahrung der Vertraulichkeit und auf der anderen Seite natürlich auch den Unternehmer durch deine Fachkenntnis, durch einen solchen strukturierten Verkaufsprozess hindurch zu begleiten, ihm zur Seite zu stehen und ihm auch Mut zu machen. Und ich denke, das ist auch das, was Spaß macht, weil man hat es immer mit Unternehmern zu tun, die das auch zu schätzen wissen am Ende des Tages.
Da würde ich dir auch uneingeschränkt zustimmen, ganz klar. Gerade Letzteres. Ja, also ich habe den Eindruck, da muss der ein oder andere Unternehmer auch an die Hand genommen werden. Ich möchte bewusst jetzt nicht sagen, zu seinem Glück gezwungen werden. Wir zwingen niemanden. Das ist nicht unser Ansehen. Aber zumindest sinnbildlich gesprochen ist das oftmals der Fall, dass ein Unternehmer eben den Schubs braucht, den ersten Anstoß braucht, um genau diesen Weg zu gehen. Und dann merkt er häufig ganz schnell, insbesondere wenn das Vertrauensverhältnis hoch ist, ganz schnell, dass weder der Markt plötzlich weiß, dass das Verkaufsvorhaben da ist, noch dass dass es irgendwo für Unruhen sorgt, weil wir eben auch genau dazwischen stehen und dafür Sorge tragen, dass die Vertraulichkeit gegeben ist. Klar, aber dafür brauchen wir natürlich die Instanz wie uns dann als Beispiel als Berater dazwischen.
Ja, was ist deines Erachtens so der größte Schmerz, den ein Unternehmer verdauen muss in einem solchen Verkaufsprozess?
Gute Frage. Ja. Da muss ich überlegen.
Ich denke mal, aus meiner Sicht ist es häufig, dass der Wunschpreis nicht erzielbar ist. Also das ist eben einfach immer so eine Geschichte, die habe ich oft erlebt, dass Unternehmer den Wert des eigenen Unternehmens häufig überschätzen. Und im Rahmen eines Verkaufsprozesses feststellen müssen, ich muss da Abstriche machen. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der auch viele Transaktionen scheitern lassen kann. Gibt es weitere Gründe aus deiner Sicht, die dazu führen können, dass eine Transaktion scheitert?
Ja, durchaus. Das ist oftmals eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass im Vorfeld vor einer Due Diligence-Prüfung durch einen wirklich professionellen Käufer auch, der das fundiert auch rangeht und auch intensiv das Unternehmen prüft, vorher oftmals die Sympathie stimmt und wir haben einen gemeinsamen Besichtigungstermin vor Ort und im Grunde wirkt es so, als seien sich Käufer und Verkäufer schon einig und wir könnten den Notartermin einleiten. Zumindest ist das dann oft auch die Begeisterung und das Ergebnis für unseren Mandanten, was auch emotional total gut ist. Nur dann folgt im Prozess genau auf diesen Schritt oft die Due Diligence-Prüfung, die dann durch den Käufer durchgeführt wird, wo Dinge gefunden werden, Dinge beleuchtet werden, ganz klar auch der Finger in die Wunde gelegt wird, wo plötzlich diese Sympathie völlig abnimmt oder ein Unternehmer dann in Frage stellt, wie kommt er denn jetzt auf die Idee, das Thema so hoch zu hängen oder unter Umständen sogar ein Kaufpreisangebot zu mindern aufgrund von Dingen, die er ausführlich gemacht hat. Und genau dann ist halt eben eine große Herausforderung, die dann einfach auch darin liegt, die Themen durchzumoderieren, aber auch unserem Unternehmer und unserem Mandanten klarzumachen, dass es eben Teil eines strukturierten Prozesses ist und kein Käufer in einer gewissen Größenordnung das Unternehmen übernehmen wird, ohne diese fundierte Prüfung und auch die sachliche Bewertung dessen. Bei aller Sympathie nicht. Und das ist ein Phänomen, was mir häufig begegnet ist. Ja.
Es gibt ja Transaktionshelfer, nenne ich sie jetzt mal, also Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder auch Rechtsanwälte, die gerade in der Due Diligence, die dann eingebunden werden in die Gespräche, in die Verhandlungen. Kann das auch problematisch sein, dass wenn da juristische Forderungen auf einmal auftreten und der Unternehmer sich darüber im Klaren ist, dass es jetzt hier wirklich auf jeden Satz im Vertrag ankommt? Und wie wichtig ist es, dass man als Unternehmer auch einen erfahrenen Anwalt an der Seite hat, der eine Transaktion auch fördert und nicht nur sich selbst profilieren will?
Unheimlich wichtig. Das ist ja genau der Schritt, der nach dieser Due Diligence-Prüfung kommt. Und tendenziell ist es so, dass es dann nicht weniger fachlich und auch nicht weniger sachlich wird an der Stelle, denn genau dieses Vertragskonstrukt ist etwas, was genau dann auch nochmal ausverhandelt wird. Und ich habe auch die ein oder andere Transaktion genau in dieser Phase auch noch scheitern sehen. Da schwingt auch ein gewisses Risiko mit, selbst wenn die Prüfung abgeschlossen ist, genau in der formaljuristischen Gestaltung. Und meistens ist es so, dass genau dann auch der Käufer mit seinem Anwalt an der Seite dann auch nochmal Forderungen reinformuliert, die vorher in dem Ausmaß hätten gar nicht besprochen werden können und auch neu sind und auch genau in dieser Phase diskutiert und abschließend verhandelt werden müssen. Aber das bringt zum einen Risiken mit sich, die in Form von Haftungen, Garantien und Ähnlichem dann auch nochmal auf unsere Mandanten, auf den Verkäufer zukommen. Genauso bringt es aber nochmal Reibungspotenzial mit und Konfliktpotenzial, denn oftmals wird ja erst in dieser Phase auch wirklich hart formuliert und hart definiert, welche Garantien, Pflichten und Co. Denn jetzt ausverhandelt werden, neben dem reinen Kaufpreis. Also zum einen stellen wir da fest, es gibt wahnsinnig viele weitere Faktoren neben dem reinen Kaufpreis, auf den wir uns zu Beginn des Prozesses gemeinsam im Dialog mit dem Unternehmer meist konzentrieren oder uns die Unternehmer sich meist konzentrieren. Es gibt wesentlich mehr Faktoren, die dann einfach geklärt werden müssen. Und genau da ist der Punkt, wo ich jedem Unternehmer nur raten kann, keine Kosten und Mühe zu scheuen, für die anwaltliche Unterstützung und Gestaltung dann im Rahmen des Kaufvertrages, weil es einfach darum geht, da das Lebenswerk und unter Umständen, in den meisten Fällen ist es so, die höchstmögliche Transaktion, das höchstmögliche Einzelgeschäft des Lebens abzusichern. Da stelle ich oft auch die Frage, woran sparen wir hier, beziehungsweise worüber diskutieren wir hier, und es war noch kein Fall dabei, der in Frage gestellt hat, ob das sinnvoll ist, sich anwaltlich hier unterstützen zu lassen, genau an diesem Punkt.
Im Grunde genommen fängt das ja schon auch sogar noch früher an, denn selbst schon beim Abschluss eines LOI vor der Due Diligence ist es häufig so, dass man schon vorvertragliche Bindungen eingeht und man sollte das auf keinen Fall völlig unbesorgt alles unterschreiben, was einem da vorgelegt ist, nur weil darauf steht, es ist ein Stück weit unverbindlich. Das heißt, den Anwalt auch so früh wie möglich mit hinzuziehen, wenn man merkt, es wird ernst, das ist also eine absolute Empfehlung von meiner Seite. Ich denke, da sprechen wir eine Sprache. Ne?
Da sprechen wir eine Sprache. Allerdings ist es oftmals der Punkt, wo man stärker sensibilisieren muss. Also den Verkäufer stärker sensibilisieren muss, dass es genau in dem Punkt schon sinnvoll ist, sich auch da anwaltlich einmal unterstützen zu lassen oder meine Meinung einzuholen. Vielleicht mal genauso eine Ausgestaltung eine Absichtserklärung gegenprüfen zu lassen, was am Ende des Tages natürlich auch wieder seinen Vorteil hat in der Gestaltung des Kaufvertrags, weil man hier schon gewisse Grundsteine legen kann, die man später nicht mehr diskutieren muss. Aber umso schwieriger in der Phase schon entsprechend zu sensibilisieren. Ich stimme dir aber zu, das würde ich immer grundsätzlich empfehlen. Je früher, desto besser.
Wie war das für dich? Also gerade ist mir das so durch den Kopf gegangen, als du dein erstes Unternehmen wirklich verkauft hast. Wie war der Moment für dich, als du realisiert hast, ja, jetzt ist es unterschrieben, jetzt habe ich es geschafft?
Ja, bin in den Skiurlaub gefahren. Das war die erste Reaktion danach, um mich selbst zu belohnen. Aber emotional war es für mich natürlich total klasse, einmal den Prozess wirklich auch über die Ziellinie gebracht zu haben. Das ist etwas, was einem dann auch die Sicherheit gibt, das sinnvoll strukturiert zu haben. Im Ergebnis war es total klasse. Also ich habe heute noch Kontakt zu Käufer und Verkäufer. Beide Seiten sind sich nach wie vor darüber bewusst und halten nach wie vor die Transaktion, den gelaufenen Deal auch für eine gute Sache. Es war total spannend, weil wir ursprünglich auch hier eine klassische Nachfolge angestrebt haben, also einen Verkauf zu 100%. Jetzt war es so, dass der Unternehmer allerdings auch noch in Alter war, wo er sich durchaus hat auch vorstellen können, noch mal 3 bis 5 Jahre im Unternehmen aktiv zu sein. Und genau das hat sich dann im Laufe des Prozesses und im Laufe der Gespräche mit einem der Interessenten dann als sinnvollste Lösung rauskristallisiert. Am Ende des Tages war es ein Beteiligungsgeschäft. Ein Wettbewerber im Markt, ein strategischer Käufer, hat den Mehrheit der Anteile des Unternehmens übernommen, um eben diese gemeinsamen Synergieeffekte, die sich in diesem Markt ergeben, durch gemeinsame Kundensituationen, durch ein Produktportfolio auf beiden Seiten, was Synergien und Ergänzungen zulässt, eben diese Potenziale noch zu nutzen, die nächsten 5 Jahre, um dann eben nochmal eine Ist-Aufnahme zu machen und dann nochmal final über das Ausscheiden des alten Inhabers zu sprechen. Und das stellte sich jetzt im Nachgang immer noch auch als sehr sinnvolle Idee heraus.
Das heißt, wir haben eben drüber gesprochen, man braucht Berater auf der einen Seite, man muss auch während des Verkaufs noch investieren als Unternehmer. Ist das auch vielleicht einer der Hauptfehler, den Unternehmer machen, dass sie nicht bereit sind, in den Verkauf ihres eigenen Unternehmens zu investieren?
Absolut. Also das ist natürlich auch ein Signal, was für uns total entscheidend ist. Ein Signal, dass wir wissen, der Unternehmer meint es ernst, hier den Verkauf des Unternehmens einfach auch anzustreben. Und wer dazu nicht bereit ist, also in dieses höchste oder größte Einzelgeschäft des Unternehmens, wie es in den meisten, das größte Einzelgeschäft des Lebens, wie es in den meisten Fällen so ist, zu investieren, dem können wir auch nicht helfen. Also ganz konkret ist es ja bei uns so, dass wir schon auch darauf angewiesen sind, in der Zusammenarbeit mit dem Unternehmer auch neben der reinen Vermittlungshonorar auch eben für die Zusammenarbeit auf dem Weg dahin auch eine Dienstleistungspauschale zu erheben. Und das bringt immer wieder Rückfragen, Reibungspunkte mit sich, ist aber eben für uns auch ein ganz entscheidendes Signal. Es gibt, es mag den einen oder anderen Wettbewerber geben, der das nicht tut und rein auf Erfolgsbasis unterwegs ist. Ich kann das nicht empfehlen, denn Ich persönlich möchte auch keinen Berater, der darauf angewiesen ist, sondern eben auch in gewisser Weise die Sicherheit und wäre aber auch bereit, die Signal zu setzen und auch in den Verkaufsprozess zu investieren.
Also der Verkauf meines Unternehmens, ich bin ja auch schon ein paar Semester älter, der sollte auf keinen Fall auf Zufälligkeiten angewiesen sein, sage ich immer. Das heißt, ich möchte einen professionellen Partner dann an meiner Seite haben und ich muss auch bereit sein zu investieren. Und das zeigt meines Erachtens auch die Entschlossenheit, die wir am Anfang unseres Gesprächs schon mal angesprochen haben, dass ein Unternehmer wirklich entschlossen ist, das Ganze auch zu Ende zu führen und erfolgreich zu verkaufen. Und wenn man dann einen richtig guten M&A-Berater so wie dich an der Seite hat, dann ist es eben kein Zufallsgeschäft, sondern unser Phasenmodell führt ganz einfach dazu, dass dem Unternehmer Kaufinteressenten vorgestellt werden, dass Angebote reinkommen und dass man auch in der Due Diligence und auch in der Kaufpreisverhandlung professionell begleitet wird. Und das sollte man als Unternehmer auch immer vorab prüfen, ob das Unternehmen oder das Beratungshaus, das man engagiert, ob es da wirklich zufällig vielleicht mal zum Verkauf kommt oder ob es einen richtig gut strukturierten Prozess gibt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was bedeutet denn unser Netzwerk, unser Zusammenschluss M&A-Expert, was bedeutet das denn für dich?
Das ist unheimlich wertvoll, gerade für mich als relativ neuen Partner auch innerhalb dieses Netzwerks ist vor allem der Erfahrungsaustausch vollkommen entscheidend. Ich war auch Grundlage für meine Entscheidung, ganz klar. Ich wäre jetzt in kein Einzelkämpferkonstrukt eingetreten oder hätte mich für den Weg nicht entschieden, wenn ich da Herausforderungen gehabt hätte, was Unternehmenskultur und Ähnliches bedingt. Und genau das ist eben bei uns anders. Also sowohl das externe Netzwerk als auch das interne. Ich sehe jetzt auch als internes Netzwerk unseren Partnerkreis, wo eben kontinuierlicher Austausch auch stattfindet. Man hat ein neues Mandat als Beispiel in einer Branche, in der man in der ein anderer Partner vielleicht auch einfach gefestigter ist oder selber eine Historie hat, ein Unternehmen bereits verkauft hat und bekommt ungefragt einen Anruf mit der Idee, den in Form von Kaufinteressenten zu unterstützen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, für mich als neuer Partner ist das natürlich Gold wert. Also sowohl der Erfahrungsaustausch und damit verbunden den ein oder anderen Fehler auch, den man selbst nicht mehr machen muss, weil man eben auf die Erfahrung des Netzwerks auch irgendwo vertrauen kann und im Partnerkreis, als auch die Unterstützung im Tagesgeschäft durch den kontinuierlichen Austausch auch. Extern ist das nicht anders. Wir haben eben schon einen Anwalt angesprochen. Also natürlich brauchen wir auch einen Gesellschaftsrechtler im Rahmen der Kaufvertragsgestaltung am Ende. Da ist es nicht anders. Auch da haben wir natürlich Kanzleien, mit denen wir vorwiegend in Verbindung stehen und bevorzugt zusammenarbeiten, was sich auch für unseren Mandanten später auch in einem deutlich effizienteren und reibungsloseren Prozess widerspiegelt. Und das ist eine Erfahrung, die ich sehr, sehr gerne mache und ein Netzwerk, was uns da eben durch deren starke Strukturen auch unterstützt.
Daraus schließe ich, du würdest die Entscheidung wieder treffen, zu uns zu kommen.
Auf jeden Fall. Zweifelsfrei.
Okay. Ja. Was wollt ihr jetzt hören? Aber du meinst es wirklich so. Also du bist glücklich und zufrieden und hast deinen Platz gefunden in unserem Team. Und das merkt man auch. Und ich bin auch echt stolz auf unser Team, dass die auch sich gegenseitig optimal unterstützen. Ja, Max, ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch und die tollen Einblicke, die du in deine Arbeit geben konntest.